Oh, wie ist das schön, bei Gigi arbeiten zu gehen. Oh, und jeder Tag, der ist ganz so, wie ich es mag. Wo sind eigentlich alle? Warum singe ich hier als Einziger? Christa? Hey, komm zurück! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Auch wenn du nicht mitsingen wolltest, es ist schön, dass du dich hier reingeschleppt hast.
Einen wunderschönen guten Morgen, und ich finde, dass ich am Freitag mitgetanzt habe, das muss reichen.
Ja, und du hast ja auch, also sowohl vom Programm als auch von den allerdings nicht sehr kenntnisreichen Usern, hast du ja viel Lob bekommen für deine, wie ich finde, sehr auf das Ergebnis und nicht auf die Form konzentrierten.
Das habe ich ja nachher schon gesagt. Ich habe euch ja schon vorher gesagt, konzentriert euch auf eure Armarbeit und nicht auf die Füße, dann macht ihr mehr Punkte. Im Grunde reicht es ja im richtigen Rhythmus, die Joy-Con, zu schütteln, da kriegst du auch schon genug Punkte. Aber ja, das Lob hat mich gefreut, aber ich konnte es nicht überprüfen, weil ich habe mich nicht getraut, es selber anzuschauen. Den Schnitt hat mich zum Glück der Dennis machen dürfen.
Ja, ich habe mir es angeschaut und ich muss sagen, ich kenne eh keine Schmerzen mehr. Das war schon okay. Nein, aber du warst schon, ich glaube, du warst auch am besten im Takt, aber du musstest dich eben so gut wie nicht um deine Füße kümmern. Und meine Beinarbeit war schon immer das, was zwischen mir und einer Tanzkarriere oder überhaupt allem, was mit Bewegung zu Musik zu tun hat, gestanden ist. Ja, wir haben heute eine Spezialfolge, denn ihr wisst, wir sind da gerade verstärkt am Erfüllen der letzten Weihnachtsaktionsgegenleistungen, und das war ja auch eine davon, die tolle Tanzparade. Heute haben wir einen Special-Gast, und zwar hat Elfand als fünftgrößter Spender, und da reden wir über einen gut dreistelligen Bereich, wo er lag zur Weihnachtsaktion, sich das Recht sozusagen erkauft, nein, natürlich nicht, das gab es oben, er spendet, das gab es obendrauf, in einem Momoka das Thema der Woche zu bestimmen und auf Wunsch auch selbst mitzumachen. Und da ich weiß, wir haben es schon geführt sogar vorvergangenen Freitag, dass es sehr lange ist, halten wir uns ansonsten kurz. Und das Thema, das er beschlossen hat, ist Spielewertungen. Da kommen wir dann gleich dazu. Aber trotzdem die Frage, hast du was gespielt, geschaut, gegessen, worüber du die Menschheit informieren möchtest, Christoph?
Fällt bei mir sehr ereignislos aus, das Wochenende, Entschuldigung. Ich habe eigentlich nur Fee auf der Switch nochmal zusätzlich jetzt zur PS4-Version, die ich für Hauptmenü angeschaut hatte, durchgespielt. Ja, macht auf der Switch genauso viel Spaß. Die Framerate ist natürlich deutlich schlechter als auf der großen Konsole. Also ich habe es nur im Handheld-Modus gespielt, wo es aber wirklich auch sehr, sehr gut aussieht. Weiterhin ein nettes Spiel, sehr nettes Spiel. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Groß- oder kleine Schwester, sondern wirklich sehr spaßig. Was mir bei der Switch-Version aufgefallen ist und was ich mir nicht erklären kann, ist, dass man wirklich überall in der Umgebung an Gegenständen hängen bleibt. Das hatte ich auf der PS4 kein bisschen in dieser Art und war mir auf der Switch halt extrem aufgefallen. Woran es liegt, kann ich nicht sagen. Aber das war es bei mir auch schon in Sachen Zocken. Geguckt habe ich auch nicht viel. Nö, das war's.
Ja, ich kann jetzt auch nichts groß beisteuern. Ich habe mal in Age of Empires HD reingeschaut. Da geht's im aktuellen, wahrscheinlich morgen erscheinenden Spieleveteran-Podcast drum. Aber ich habe ja schon, ja, nee, ich habe ja euch Gamers Global User schon im Hauptmenü quasi quer informiert über das Spiel, das ich jetzt, ja, nicht so super toll finde. Ja, und ansonsten habe ich mehr geguckt als gespielt, habe auch tatsächlich so ein bisschen den am Wochenende abgebrochenen Frühling so ein bisschen genossen und habe aber viel geguckt, und zwar habe ich Suburra fertig gesuchtet. Da hatte ich, glaube ich, vor 2 Wochen drüber geredet, dass ich mir das anschauen wollte, oder nee, ich glaube, darauf freuen wir uns im März, habe ich es erwähnt, und jetzt habe ich es wirklich geschaut. Und war erst überrascht, weil ich hatte, glaube ich, den Film damals auch zitiert, meine Momoka, und oder zitiert, also drüber berichtet. Und auch schon gemeint, dass jetzt wohl wir dieselben Leute mitspielen, obwohl die alle reihenweise umgekommen sind im Film. Und es ist wirklich so, dass die Grundhandlung quasi nochmal neu erzählt wird. Und auch alle wieder am Leben sind und auch, also das darf ich glaube ich verraten, eine sehr viel höhere Lebenserwartung haben als im Film. Also es gibt die allermeisten noch oder glaube alle wirklichen Handlungsträger am Ende der ersten Staffel. Und es spielen auch die Leute von damals wieder ihre Rollen und teilweise erkennst du sie aber nicht, weil sie halt ein paar Jahre älter geworden sind oder ganz andere Frisur haben. Und der Einzige, der wirklich ausgetauscht wurde von den Wichtigen, ist der Samurai. Der Pate sozusagen von Rom, der im Dienste der süditalienischen Mafia da ein großes Bauprojekt bei Ostia stemmen möchte und dazu halt ja seine Intrigen spinnt oder auch seine Einschüchterungen. Und es gibt auch neue Charaktere, also ich habe ja immer so Leute, die ich gar nicht mag in den Serien, und mein neuer Hasskandidat Nummer 1 ist so ein Studenten Kleindealer, Vater ist Polizist. Er ist ein ganz schrecklicher Typ, der natürlich so geschrieben ist, dass er ganz schrecklich ist. Und ja, seid mal gespannt, ob der noch lebt am Ende der Staffel. Und ich muss sagen, wirklich großartig. Also es sind ganz komische Charaktere. Ich habe auch mal eine Rezension gelesen, vor Jahren mittlerweile, glaube ich, oder vor einem Jahr, oder wann das eben wirklich aktuell war, nach dem Motto, ja, mit denen kann man sich überhaupt nicht identifizieren, totale Anti-Helden. Das finde ich gar nicht. Das sind halt in ihrer jeweiligen Welt, das eine ist so ein Zigeuner-Mafiosi, der halt aus seinem Familienclan da kommt und die machen schon Sinn, die Figuren in ihrem Umfeld. Und ja, also ich war schon sehr angetan, und wenn es dann immer, also ich habe es auf Netflix geguckt, wenn dann am Ende der Titelsong sozusagen kommt, Roma Cruda, Roma Nuda, dann kann man nur praktisch sklavisch auf Next Episode klicken. Es ist einfach überhaupt nicht anders möglich gewesen für mich. Ja, und nachdem ich jetzt durch bin, brauche ich neues Gangstermaterial, und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich Gomorra 2 und 3 anschaue, also die Staffel natürlich, wobei mir das im Vergleich echt nicht so gut gefallen hat, also auch ganz stark, also starke Serie, aber Suburra ist wirklich besser in vielerlei Hinsicht, und jetzt bin ich am Überlegen, was ich angucke, und werde wahrscheinlich Narcos, die dritte Staffel, jetzt wirklich angucken. Jetzt mit ohne Escobar. Aber es geht eben jetzt ums Cali-Kartell. Das könnte auch spannend werden. So, und damit kommen wir, glaube ich, schon zu Elfand, den wir jetzt anrufen werden in seinem Tabakhäuschen im Norden der Republik, hoch im Norden, wo der Wind peitscht, wo die Leute in Sprachen reden, die wir hier nicht verstehen können. Hoffentlich können wir uns mit ihm verständigen. Was glaubst du?
Das kriegen wir schon hin.
Also, wir rufen den John an. Jetzt haben wir einen Stargast in der Leitung, der durch seine Weihnachtsspende dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt noch eine Leitung haben. Und der jetzt gerade seinen Joker zieht. Ich begrüße Elfand, auch genannt John, im hohen Norden. Hallo.
Hallo Elfand.
Moin Jörg, moin Christoph und moin an die GG-Gemeinde.
Genau. Du bist der fünftwahnsinnigste Topspender gewesen, hast uns viel Geld ins Töpfchen geworfen und hast dir damit quasi verdient, heute ein Thema vorzugeben. Und wir könnten jetzt so tun, als wüssten wir es noch nicht und ganz erstaunt tun, aber du hast es ja vorher schon genannt gehabt. Aber jetzt bitte auch für alle Zuhörer, was wollen wir denn heute in dem Thema der Woche diskutieren?
Ja, ich dachte mir, heute geht es am besten um das Mysterium der Wertung.
Du meinst Spielewertungen im Speziellen wahrscheinlich.
Spielewertungen natürlich im Speziellen, ja. Auf der einen Seite, warum stehen die überhaupt da? Auf der anderen Seite, warum macht man gerade von der Userschaft zu Fibohai um sie.
Du hast ja dir wahrscheinlich schon Gedanken gemacht. Siehst du dich jetzt eher in der Rolle des Inquisitors, der mit Suggestivfragen uns dazu bringen möchte, die Wertungen noch am heutigen Montag abzuschaffen? Oder interessiert es dich einfach so ganz neutral? Oder bist du sogar ein Fan von Wertungen?
Eher ganz neutral. Auf der einen Seite schätze ich Wertung schon, würde ihn aber jetzt niemals so einen großen Wert beimessen, ja, wie teilweise gemacht werde. Wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, oder GTA 5 eine 10 von 10 steht, das wäre jetzt kein Grund für mich, ein GTA einfach zu kaufen, weil ich weiß, das ist nicht meine Serie.
Ja, ja, ja.
Auf der Gegenseite, wenn dann, keine Ahnung, was hatten wir da so schönes, Alien Isolation nehmen, da war, glaube ich, eine 7 drunter, eine 6,5.
Eine 6,5 war das sogar.
Eine 6,5.
Wir wollten alle eine 9 geben, aber Christoph hat uns dann runtergedrückt.
Ja, ja, genau.
Da ich das hört, wissen wir doch, wie es aussieht, wer der Böse in der Reaktion ist, der einfach Noten runterdrückt.
Ja, oder auch raufdrückt. Also der Feind ist Mittelmaß. Also wenn du Hefte verkaufen willst oder Spielemagazine, bringt's dir eigentlich nichts, wenn du das machst, was wir machen faktisch, weil wir halt ehrliche, faire, objektivierende Leute sind, dass sich dann alles bei einer 7,5 bis 8 einpendelt, sondern dann musst du 2,2 zücken und 9,8 und mit den Extremen arbeiten. Und das ist ja vielleicht auch durchaus ein Aspekt, den wir in unserer kleinen Diskussion noch besprechen werden. Aber du hast völlig recht. Ich würde so sehen wie du. Eine 10 von 10 heißt für mich schon, oh, das muss echt super sein. Ja. Aber das heißt für mich natürlich nicht, dass ich mein Hirn ausschalte, mir selbst einrede, dass, wenn mir GTA noch nie gefallen hat, es mir auf einmal deswegen gefällt, weil es jetzt, was weiß ich, statt einer 9 eine 10 bekommen hat und wie ein Lemming zum Laden kaufe. Aber offensichtlich tun das ja sehr viele, weil anders könnte man ja die Enttäuschung mit mancher Wertung von uns eigentlich nicht nachvollziehen, oder?
Da treffen wir uns, vollkommen richtig. Das ist, wie gesagt, immer für mich ein bisschen das Mysterium, gerade es gibt ja halt eben diesen bislang noch recht ausführlichen Testtext dazu, wo man immer eigentlich gut sehen kann, kann mir das gefallen, gefällt mir das nicht, ja, nein. Wenn ich jetzt einmal zum Beispiel bei Alien Isolation bleibe, da habe ich gesehen, okay, das ist ein Spiel, was mich nerven wird, aber das Spiel will mich wahrscheinlich auch nerven. Das habe ich mir dann in der Tat gekauft, habe es, ich will nicht lügen, glaube ich, 30 Stunden gespielt, habe gesagt, nee, das nervt mich zu sehr.
Im Ernst? Nach 30 Stunden?
Nach 30?
Ja.
Da ist ja Benjamin schon dreimal durch gewesen.
War noch mehrere Spielstände.
Also da gehe ich ja privat viel rigoroser vor. Wenn mich das nach 3 Stunden schon nervt, dann höre ich auf, dann mache ich nicht mehr weiter. Nee.
Kommt immer drauf an. Also ich glaube, ich hatte den ersten Spielstand angelegt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Der war aber nachgetragen worden, Überlebender. Und da gab es dann so schöne Sachen wie zum Beispiel, man kann die Karten zwar aufsammeln, aber die Karten werden dann nicht angezeigt. Dafür habe ich dann, glaube ich, erst mal irgendwo um die 5 Stunden gebraucht, bis ich das kapiert hatte. und dann bin ich einen runtergegangen, habe mich dann noch mal ein bisschen anders informiert über das DLC. Also wo dann dieser Schwierigkeit mit reinkam, habe gedacht, okay, nehme ich nur einen zweiten von höchsten. Da habe ich den benutzt, habe dann noch mal, ich glaube, dann dementsprechend 20, 25 Stunden gespielt. Da habe ich gedacht, nee, das ist nicht so meins. Und dann habe ich, glaube ich, noch mal ein paar Stunden versucht, das Alien zu töten.
Okay. Aber ich glaube, wenn man jetzt auf die größere Frage zurückkommt, machen Spielewertungen Sinn und warum regt man sich so drüber auf? Es soll natürlich eine Einordnung sein. Und meine Theorie ist so ein bisschen, man hat sich schon immer über Wertungen aufgeregt, wenn sie nicht mit dem eigenen Geschmack korrespondiert haben. Aber die Wertungen im Spielebereich kommen natürlich aus einer Zeit, als die Informationshoheit ganz eindeutig auf Seiten der Magazine war, weil nur die überhaupt sich's leisten konnten, aus Japan Spiele zu importieren oder zu den 3 Redaktionen in Deutschland gehört haben, die vom Hersteller beliefert worden sind. Und ich glaube, mit dieser Informationshoheit kam halt auch ein größeres Vertrauen, zumindest wenn man nach den Äußerungen und Bewertungen sich immer mal wieder auch Spiele selbst gekauft hatte und in der Regel damit gut gefahren ist. Ich glaube, daher kommt dieses große Vertrauen und auch die große Bedeutung von Wertungen. Nur hat sich natürlich da in den letzten Jahren viel getan. Also oder Christoph, heute gibt es nicht nur 3 Redaktionen, sondern es gibt 300 Ansprechpartner.
Ja, ja, wenn man jetzt noch die ganze Blogger-Szene und sowas mit dazu nimmt, die ja auch mittlerweile Spiele vorstellt und so, dann sind das natürlich deutlich mehr geworden. Und da hat das halt nicht mehr diese Relevanz in diese Richtung, das stimmt schon.
Ne, und vor allem kann sich ja jeder selbst informieren. Ich meine, Elfand oder John, du wirst ja jetzt auch nicht nur Gamers Global nutzen, sondern du wirst dir wahrscheinlich Videos angucken, googeln, wenn dich was interessiert. Oder wie machst du das?
Also ich, die Hauptbezugsquelle ist in der Tat Gamers Global.
Juhu!
Sonst, ich muss mal kurz überlegen, Videos gucke ich nicht als Kaufentscheidung. Am ehesten google ich nur noch nach Titeln, wenn dann irgendwelche Spiele in irgendwelchen Verkaufsoptionen sind, zu denen zum Beispiel auf GG keinen Test gibt. Mhm. Das war jetzt zum Beispiel, habe ich letztes Jahr durchprobiert? X war das zum Beispiel. Da gab es eine bei GOG die Aktion, da hat es dann, glaube ich, den für mich attraktiven Preisbereich von 1,99 € gehabt.
Okay.
Da habe ich reingeguckt und habe dann entschieden, nee, das ist nichts für mich.
Okay.
Also ich bin da der Monokultur in der Richtung.
Ja.
Ich würde aber auch ein bisschen der These widersprechen, wenn wir bedenken, wie es in den 80er waren. Natürlich, da gab es dann nur das eine Spielemagazin. Moment, in den 80er gab es 3, ja. Aber da hatte man auch schon die Quermeinung von Freunden, von den ganzen Schwarzmarktgeschäften, wo munter getauscht wurde. Deswegen würde ich da der These, dass es da nur die eine Bezugsquelle gab, nicht ganz folgen.
Ja gut, aber nicht die eine Bezugsquelle, aber du hattest halt, wenn du wirklich eine Expertenmeinung hören wolltest oder das Spiel selber sehen wolltest, eigentlich kaum Chancen, außer über die Hefte zu gehen. Das meine ich damit. Ich meine jetzt nicht, dass die nur die PC-Player oder nur die ASM oder nur die Powerplayer oder sowas gelesen haben. Ich meine, dass es halt auf die, sag ich mal, professionellen Spielejournalisten beschränkt war. Und im Gegensatz dazu ist halt heute jeder dazu in der Lage, sich selbst die Infos zusammenzusuchen, spielt die Dinger teilweise in irgendeiner obskuren Early-Access-Version, bevor wir sie auf den Tisch bekommen, findet, was immer er selbst denkt, bestätigt in den Videos, die er sich dann dazu raussucht. Ja. Und ich glaube, das führt halt auch dazu, dass Noten heute, egal welche Bedeutung sie jetzt überhaupt haben sollen, viel eher angegriffen, nicht geglaubt oder was ich besonders schön finde, weil wir machen uns ja schon Gedanken, was wir werten. Ja, ist denn nur eine Meinung unter vielen? Ja, vielen Dank, lieber User. Nee, ist sie nicht. Also das sehe ich schon so bei Noten, die wir vergeben. Da steckt schon mehr dahinter, als wenn jetzt der User X sagt, ja, finde ich super 9 oder ah, scheiße 3. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr Konkurrenzmeinung. Das meine ich so ein bisschen, dass damit die, weil du ja auch fragst, warum wird das so ein Tarat rumgemacht, weil, glaube ich, viele Leute sich eben selbst eine Meinung bilden und einfach nicht mehr bereit sind, quasi unserer Meinung jetzt automatisch mehr Glaubwürdigkeit oder eine besondere Glaubwürdigkeit beizumessen.
Vor allem durch Videos, die du gerade angesprochen hast, habe ich oft das Gefühl, dass viele meinen, dass sie jetzt einen viel besseren Überblick über Spiele haben, das Spiel schon ja fast so kennen, als würden sie es selber spielen. Also gerade wenn sie sich Let's Plays und sowas angucken, da bekommst du schon einen anderen Einblick halt als über einen rein geschriebenen Test. Und das gibt dann vielen schon, glaube ich, das Gefühl, dass sie schon selber ein gutes Urteil über das Spiel fällen können.
Das würde ich sagen, kommt aber sehr immer auf den Titel drauf an. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, damals gab es, glaube ich, von Nvidia für die neue Karte für Doom 2016 auch irgendein Video, okay, der hätte ja fast im Strahl gekotzt, als er dann mit der, mit der Plasma-Rifle im weiten Bogen erstmal rundum neben den Gegner geschossen hat. Und auch sonst, ich gucke mir durchaus auch Let's Play an, gerade zu Titel, die ich als reiner PCler nicht spielen kann. Also ich kann mir natürlich Urteile erlauben über die Story, auch über Spielmechaniken, aber über den gesamten Bereich Gameplay, das muss er selbst in der Hand haben.
Ja.
Wie groß zum Beispiel sich ergreifen die Dead Zone beim Controller oder wie schnell reagiert das Spiel am Ende auf die Eingabe? Das kann ich im Video nun wirklich nicht sehen.
Ja, ja. Ja, und du denkst auch zwar wahrscheinlich, ja, in dem Moment hätte ich genau dasselbe gemacht, oder du denkst dir, ja, diesen Faustkampf in Kingdom Come Deliverance, warum rennt denn der Jörg da 10 Minuten um den Gegner rum? Ich würde das ganz anders lösen. Aber du hast ja die Entscheidungsmöglichkeit gar nicht und kannst es in dem Moment gar nicht ausprobieren, ob du überhaupt was anders machen könntest, ob du es schaffen würdest. Und dadurch, ja, ich glaube aber, das sieht jeder vernünftige Mensch so, können dir Videos nur so viel über ein Spiel wirklich sagen.
In der Regel denke ich mir, Jörg, du hast nur noch eine Kugel im Magazin. Du solltest jetzt nachladen, bevor gleich der nächste geht. Ach, da kommt er schon.
Genau. Aber ich glaube, diese Wertungssache, so ernst wir sie nehmen, gerade ein Beispiel wie Kingdom Come Deliverance zeigt natürlich auch die Grenzen des Ganzen. Oder wie sehr du letzten Endes eine Wertung geben musst für eine fiktive Person oder eine fiktive Zielgruppe, weil wir haben es ja ausführlich geschrieben bei Kingdom Come Deliverance, wir haben ja von den ernstzunehmenden Heften, wozu die Computerbildspiele sicherlich nicht dazugehört, haben wir ja die höchste Wertung nach wie vor vergeben. Es gibt jetzt ein paar 7,5er auch, aber wir sind mit unserer 8 schon die höchste Wertung der halbwegs ernstzunehmenden Spielemagazine deutscher Sprache. Und das gilt natürlich wirklich nur für die beschriebene Zielgruppe der Leute, die sich an den mannigfaltigen Bugs nicht zu sehr stören. Und das ist natürlich auch eine Ausnahme, weil eben dieses Ding so faszinierend ist offensichtlich. Ich meine, ein Benjamin Braun, der 28 Stunden von 80 damit verbringt, Sachen ein zweites oder drittes Mal zu spielen, weil es ihn rausgekegelt hat aufgrund von Bugs, und gibt trotzdem eine 8. Wir hatten vorher intern gesprochen, ja. Wir hätten eher eine 7 vorne gesehen, aber der Haupttester ist dann einfach, hat den größten Einfluss, so soll das auch sein. Und wir haben quasi dann gesagt, nee, das ist so faszinierend, das sollte doch die 8-0 drunter stehen. Aber ich kann jeden verstehen, der da eine 5-0 drunter schreibt. Also schon meine ersten paar Stunden mit der Release-Version fürs Let's Play haben mir gezeigt, um Gottes Willen, wenn ich Pech habe, kommt dann noch viel auf mich zu. Und wenn mich das stört, darf ich dieses Ding nicht kaufen. Und daraus abgeleitet, ich finde schon, dass wir da gut gewertet haben, mutig sogar. Aber dieses Beispiel zeigt, dass natürlich eine Wertung allein überhaupt nicht funktionieren kann. Aber auch die 5-0 würde genauso wenig funktionieren, außer wenn man von plakativen Warngeschichten ausgehen möchte. Aber ja, man soll ja dem Spiel schon gerecht werden. Und ich glaube, das ist so das Hauptgegenargument gegen Wertungen, dass sie gerade in unserer Art, sie zu vergeben, den Anspruch erheben, eine gewisse Allgemeingültigkeit, eine gewisse objektive Bewertung von Spielspaß, was natürlich in sich schon sehr schwer ist, zu liefern. Und gleichzeitig kann das jeder Mensch X auf der Welt da draußen mit Fug und Recht ganz anders sehen. Das ist so, glaube ich, die Diskrepanz, die auch den Leuten in der modernen Zeit eher auffällt. Aber trotzdem, und obwohl wir ja nur eine Meinung unter vielen sind, hast du schon recht, regt man sich doch immer wieder drüber auf, über die Wertung. Da steckt doch bestimmt noch mehr dahinter, oder? Was glaubst du denn, John?
Ich habe mein Triggerwort gehört, objektiv. Die Wertung, gerade die Zahlwertung, ist für euer durchaus objektiven Test, steht ja greif, dass das subjektivste Element, was man da reinschreiben kann. Aus einem einfachen Grund, diese Wertung beruht am Ende des Tages immer auf einem Redaktionssystem. Für die Einordnung, wie ordnen jetzt die Spiele im Redaktionssystem ein und auch für die Innenwirkung, die sie natürlich haben. Das würde ich nun wirklich, daraus zu sagen, diese Wertung wäre eher was Objektives, ist, finde ich, befremdlich. Schon da kommt der erste Punkt, wo ich dann natürlich gleich widersprechen würde. Es ist eine Einordnung des Redaktionssystems. Das Redaktionssystem läuft, sagen wir mal, mehr oder weniger selbstständig neben sich her. Jetzt könnte man natürlich irgendwie das Wertungssystem anlegen mit ganz kulturwissenschaftlichen Maßstäben und all so einem komischen Kram für die meisten. Dann könnte man vielleicht wirklich eine objektive Wertung machen. Aber das habe ich selbst bei renommierten Filmplattformen, Literaturkritikern, alles noch nie gesehen. Also deswegen würde ich nicht sagen, dass die reine Zahlwertung in irgendeiner Sichtweise objektiv sein kann. Oder was meinst du, Jörg?
Ja, das ist natürlich immer eine letzten Endes Referenzdefinitionsproblematik. Natürlich kann ich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gesagt, unsere Wertung sei objektiv, Punkt. Ich sage immer, das ist der Versuch quasi mit subjektiven Empfindungen irgendetwas, was über Tagesgeschmack und habe ich gut gegessen oder schlecht hinausgeht, um quasi die teilweise ja nicht begründbare Begeisterung von zum Beispiel einem schwäbischen Chefredakteur für eklig aussehende Sperrge-Runden-Strategie nicht in reihenweise Neuner und Zehner für diese Art von Spiel münden zu lassen. Da ist das Element eben drin, was ich objektivierend nenne, dass wir eben mit dem Spielspaß, den wir empfinden, nicht quasi eins zu eins aus einer Laune heraus das hinschreiben, sondern dass wir darüber diskutieren, dass wir das einordnen im Vergleich zu anderen Spielen. Und das ist natürlich eine Form der versuchten Objektivität, die nie völlig objektiv sein kann, weil es gibt keine Arithmetik dahinter. Und wer Arithmetik versucht, der ist noch immer gescheitert. Das haben schon viele versucht. Und zuletzt die GameStar. Und die machen es offiziell, glaube ich, immer noch. Und natürlich wird da nicht die 90 errechnet, sondern am Ende kommt eine 90 raus. Der Kollege sagt sich, nee, so ganz so toll war es nicht, dass, weil hinter den Spielewertungen und diesen Skalen stecken ja auch gewisse Erfahrungswerte, gewisse Signalwirkungen. Bei den meisten ist der 9er-Bereich ein absoluter Elite-Bereich. War bei den Angelsachsen früher anders, da musste man schon viel falsch machen, um keine 90 zu bekommen teilweise. Aber, und dann, was wird der Kollege machen? Er wird dann hergehen und sagen, 89 reicht auch. Und dann zieht er irgendwie bei seinen errechneten Einzelwertungen, zieht er irgendwo einen Punkt ab. Ja. Und das ist gleichzeitig der Beweis, dass es objektive Wertungen wirklich nicht geben kann, außer man macht es wirklich auf die ganz dämliche Art. Nur, dieses Einordnen, wie willst du das sonst nennen? Du kannst es wegen mir auch Gruppengesprächs, Reality-Checks, Subjektivitätsnote nennen, wenn dir das besser gefällt. Aber gemeint ist quasi dasselbe, dass wir bislang zumindest bei Gamers Global versuchen, letzten Endes weg von der nackten Einzeltester-Momentaufnahme hin zu einer Einordnung zu kommen, die hoffentlich für mehr Leute relevant ist, als nur für die Leute, die genau die Sozialisierung, die Bildung, die Herkunftsstadt wie der Tester haben. Ist es damit vielleicht klarer, was wir meinen mit objektivierenden Tests?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Leute, die sagen, es kann keine Objektivität geben, dürfen sich gerne einmal kurz bei Wikipedia die Definition angucken, dass es ideal ist und ideal ist schlicht ergreifend nicht erreichbar.
Ja.
Nur halt eben diese Meinung, gerade diese nackte Zahl, wenn man sich nur auf sich gerne häufig bezogen, dann noch irgendwie so ein einzelner Satz festfetzen von ganz oben aus dem Text oder direkt am Schluss, da sehe ich halt eben keine Objektivität drin, in dem Sinne. Das ist genauso, als ob ich jetzt zu meinem Freund gehe und der sagt mir, das Spiel ist gut, das Spiel ist scheiße, das ist so lala.
Genau, weil du hast nur die Zahl, die erstmal, naja, wenn du dann allerdings ein Magazin hast, wo du weißt, hey, ja, also die zücken so gut wie nie die 8. Und jetzt kriegst du die 8, aber gut, das ist das letzten Endes, nein, es ist mehr als dein Freund, der sagt, das ist super. Weil da ein ganz anderer Vergleichskanon quasi dahinter steckt.
Das ist vollkommen richtig. Ja. Gerade die Wertungsstabilität, dafür ist auch das Redaktionssystem mit der Wertung dann da, macht es natürlich dann auch für den Endverbraucher leicht einordnenbar. Dazu dann auch noch gerne die Wertungsphilosophie. Ich glaube, GG habt ihr mittlerweile abgeschafft. Oder ich finde sie nicht mehr.
Die gibt's noch. So testen wir unter Hilfe.
Ah, okay. Das habe ich hier nur nicht gefunden. Halt eben, wie so ein Spiel halt eben grob einzuordnen ist. Und dann ist, glaube ich, zum Beispiel eine 6 ist etwas für die Hardcore-Fans des Genres. Und 10 ist praktisch der Titel, den man eigentlich ganz gerne spielen sollte, weil einer der Top-Titel des Jahres ist.
Ja, genau.
Und dann immer so weiter abgestuft. Natürlich kann ich daraus was erkennen, aber dazu muss ich halt eben auch das Redaktionssystem kennen. Oder beziehungsweise, jetzt bei anderen Seiten muss, oder bei Blogs muss man dementsprechend den Redakteur sehr genau kennen und hoffen, dass ihm morgens keinen Kaffee gepisst hat.
Mhm.
Deswegen, also wie gesagt, also diese reine Note würde ich selbst nie als das Maß aller Dinge nehmen. Ja, wodurch kommt auch immer eine Verwunderung, wenn Leute sagen, da ist doch eine Kaufwarnung drin und dann haben die eine 8 gegeben.
Ich möchte es mal überspitzen. Ich rede gerne immer über konkrete Beispiele. Ich hoffe, ich langweile niemanden. Aber hätten wir bei Kingdom Come nur die Möglichkeit, quasi in einer Liste eine Note zu geben, hätten wir keine 8 drunter geschrieben. Weil wir mit der Note an sich gar nicht ausdrücken können, wie das alles gemeint ist. Und ich glaube, da gehen wir in dieselbe Richtung. Also ich denke, wie machst du denn das privat? Liest du nur eine Note durch zu einem neuen LCD-Display, das du dir kaufen willst? Oder Plasma oder OLED?
Du, ich kann es auch am Beispiel von Spielen sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einer von denen, die gerne mal so auf die letzte Seite oder schon zur Wertung mal runterscrollen, einfach um einen ersten Überblick zu kriegen. Das ist dann halt wirklich so die Note. Da gibt mir einfach so ein bisschen ein Gefühl, in welche Richtung geht das Spiel. Und dann halt gerade, das um mal dieses Beispiel, was wir gerade haben, aufzugreifen, wenn dann da irgendwas, ich sag mal im ersten Moment nicht stimmt, ein Spiel, das überall zerrissen wird, hat da auf einmal eine 8 bekommen, eine 9 bekommen, dann muss man selbstverständlich an den Text rangehen. Und so mache ich das natürlich auch. Und bei Technik, da wonach du jetzt gefragt hattest, ist es genau dasselbe. Da gibt eine Note halt nur eben diesen schnellen Überblick, und aber ohne Test zu lesen, gibt mir keine Note eine verlässliche Auskunft.
Ja, und bei Hardware hat man ja in der Regel jetzt noch wirklich nachprüfbare Fakten, aber bei einem Spiel, ja, ist ein Spiel besser, weil es 17 Levels hat statt 13 natürlich nicht, und da scheitert das auch. Es ist einfach, Spieltests sind halt eine etwas krude Mischung letzten Endes aus feuilletonistischen Beschreibungen von Story, Charakteren, Glaubwürdigkeit der Welt und andererseits halt immer auch von der technischen Vermittlung. Was halt, das vergessen die Leute, die sagen, man macht halt nur Feuilleton, was halt in der Regel bei einem Film nicht notwendig ist, da muss man nicht schreiben, also die Kamera war ja völlig verwackelt und da hat die Schärfe nicht gestimmt. Man kann einfach davon ausgehen, dafür sorgen viele Filmakademien in der ganzen Welt, dass Filme, die man jetzt jenseits von Kleinstadt-Indie-Festivals sieht, einfach eine technische Qualität haben, die sauber ist. Also vielleicht mal nicht bei einer Blu-ray dann ist die Tonspur verhunzt, aber diesen ganzen Aspekt der Technik, den es bei Spielen halt gibt, weil es auch verschiedene Abspielgeräte gibt, den hast du ja bei einem Film nicht. Da kann der Projektor, kann den Film abspielen, und dann kann das passieren, dass das Kino scheiß Lautsprecher hat oder sonst irgendwas. Aber das sind da die einzigen Möglichkeiten in der Regel, wie man quasi technische Mängel in der Form wie unsere Texturfehler oder so nachweisen könnte. Natürlich gibt es aber Fehler, wie der Regisseur oder der Cutter vorgegangen sind. Die gibt es natürlich in Filmen. Das wäre bei uns aber dann vielleicht eher, weiß ich nicht, so wie Cutscenes orchestriert sind, die Entfernung von zum nächsten Savepoint vielleicht. Mhm. Aber es ist schwer, da Allegorien
Wobei
zu treffen.
Wobei da gibt es auch so ein bisschen diesen technischen Aspekt, gerade als jetzt die Blu-ray neu war zum Beispiel, da ging es schon in den DVD-Magazinen, weil die habe ich zu der Zeit auch relativ viel gelesen, sehr viel darum, wie ist die Abtastung geglückt und so. Weil man weiß halt, das originale Filmmaterial, das war halt in einwandfreiem Zustand, aber dann haben sie teilweise irgendwelche DVD-Master und so genommen.
Ja, insofern. Aber das ist ja nicht das den Film, den du da beurteilst. Das wäre ja eher wie wenn eine fehlerhafte CD zu deiner aus dem Sony-Presswerk kommt. Naja, aber jetzt ist natürlich die Frage, und damit vielleicht auch so die letzte Runde in dieser Diskussion, wenn uns selbst ein wohlmeinender, verdienter, überwiegend uns nutzender User wie du, Elfand, letzten Endes sagst, naja, diese Wertung ist ja nur eine Zahl unter vielen, ich nutze die nur im Kontext des Tests, dann könnte man doch mal fragen, warum brauchen wir die überhaupt? Oder, und das fragen wir uns gerade tatsächlich im Zuge des Relaunches, den wir ja vorbereiten, sollen wir nicht auf dieses letzten Endes die Noten in so eine Mitte rückende, wobei die Mitte sicherlich die 7 ist, nicht die 5 bei uns und vielen anderen, objektivierende Herangehensweise lassen? Warum schreiben wir nicht einfach die nackte Privatmeinung des Testers drunter, der natürlich dennoch angehalten ist, im Test nicht zu lügen, sondern Fakten zu liefern und auch nicht durch selektives Auswählen quasi seinen Standpunkt zu unterstützen. Was hältst du denn von der Idee?
Dass ich mich fast geneigt fühle, den Langert Lester vom, wann war es denn, 29.12.2012 zu zitieren. Da kommst du nämlich am Ende drauf, dass gerade diese Noten, diese Festlegung, natürlich auch eine deutliche Innenkraft haben, die ich ja auch schätze. Weil man dann halt eben wirklich fest dieses Spiel einordnet ins Redaktionssystem, auch mit gegenseitiger Besprechung. Und sich natürlich auch nach außen hin festlegt, das Spiel ist jetzt nicht nur, sagen wir mal, nur gut und so Mittelmaß, sondern das ist halt eben eine 8, eine 8,5 oder halt eben auch nur eine 6,5. Das ist, glaube ich, von der Innenwirkung relativ bedeutend.
Hm. Gut, die gäbe es dann halt nur noch im Kopfe des testenden Schreibers, der aber das natürlich, der wird ja nicht, also die meisten Kollegen, die ich kenne, bis auf Christoph, nehmen ihre Arbeit sehr ernst und also versuchen auch natürlich zu sich selbst glaubwürdig zu bleiben. Doof ist es, wenn die Leute nicht kompetent sind, dann bringt das alles nicht viel, aber es versucht es wirklich niemand quasi aus Fleiß erratische Wertungen zu vergeben. Das heißt, das hättest du ja immer noch, aber eben dann nur noch bei dem, der es dann in der Regel auch als einziger lange gespielt hat. Wäre das schlimm?
Ich glaube, es wäre nicht förderlich. Schlimm müsste man in der Tat dann wieder ausprobieren. Das wäre eine Vorverurteilung. Das würde ich jetzt per se keinen unterstellen, dass er halt eben dann anders werden würde, schwächer werden würde oder auch, du nanntest es Lügen, ich würde jetzt sagen mal Fehlbeurteilen würde. Aber ich denke gerade, dass man sich auch nach außen festlegt, ist nochmal ein anderer Gedankenprozess. War das jetzt wirklich so gut?
Mhm.
Oder gab es nicht doch irgendwelche Schwächen? Dass wir am Ende, ich sag mal, die typische 0,5-Abweichung, die man ja gerne mal irgendwo drinne hat, das geht dann so deutlich mehr Richtung persönlicher Geschmack.
Mhm.
Aber nein, ich würde in der Tat weiterhin sagen, dass eine Note doch unterstehen sollte. Weil das bietet neben der Inneneinwirkung natürlich auch für den User am Ende eine gewisse Vergleichbarkeit.
Mhm.
Ich sage ja gerne, ich bin so gerne zwei Noten unter euren Noten, weil ich meinem persönlichen hochobjektiven System natürlich ganz anders werte.
Mhm.
Aber
na klar, du guckst ja auch jede Ecke bei Alien Isolation 15 Stunden lang an. Das dauert auch einfach Zeit und kommen die Fehler des Spiels noch mehr zur Geltung.
Kann mich das Alien noch länger durch die Gänge jagen? Dann freue ich mich, wenn also, ich wieder
frisst. Wobei, da begibst du dich auf dünnes Eis, Jörg, ne? Lange in Alien Isolation in Ecken suchen, ne?
Mhm.
Ich habe mich schnell angeguckt. Also wenn man nicht wirklich relativ genau auf diesen scheiß Punkt drauf zieht, dann geht dieser Tierwagen auch nicht weg.
Ja, ja.
Die Einbindung auch nicht. Ah.
Das ist ja nicht, das ist ja nicht der ursächliche Anlass jetzt für die Aussage. Aber gut, du sagst Wertung weglassen, aber was wäre denn,
man hat
eine Wertung, aber das ist keine Redaktionswertung mehr, weil das Korrektiv gibt es dann halt einfach eine Stufe weiter. Das Korrektiv ist dann nach wie vor die Community, wo der Tester schon Feedback bekommen wird, wenn er aus Sicht von vielen Leuten völlig daneben liegt. Es fällt dann nur leichter, uns zu sagen, naja, hat halt der Christoph gewertet. Man weiß ja, dass dem einer abgeht, wenn er nur die rote Mütze von Mario sieht.
Nein, also, vielleicht habe ich es gerade falsch verstanden, aber ich bin weiterhin für Wertung.
Mhm. Ja, aber die Wertung, das habe ich schon verstanden, aber die Wertung hältst du ja weiterhin. Nur wäre es eine subjektive Christoph-Wendt-Wertung. Keine Christoph-Wendt musst du noch mit Jörg sprechen.
Genau.
Nee, da würde mir die redaktionelle Einordnung dann in der Tat fehlen. For Players macht das ja, glaube ich, so, dass jede Note nur die Testnote ist, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm.
Das heißt, da muss ich mich dann, man muss sich sowieso in die Redaktion immer ein bisschen einarbeiten, aber muss ich mich dann jedes Mal in den entsprechenden Redakteur einarbeiten. Ich nehme jetzt mal Wolfenstein 2 als Beispiel. Das war ja ein gewollt, sagen wir mal, subjektiver Test von euch, von Harald Frenkel. Mhm. Und es steht ja auch, glaube ich, unterm Test, dass der Test für mich keinen Erkenntnisgewinn gebracht hat. Mhm. Dennoch habe ich mir das Spiel zum Vollpreis gekauft. Warum habe ich das getan? Kurz gesagt, weil ich denke, da ist Jörg bekannt, der Cerberus des Wertungssystems. Dann wird der Frenkel schon keinen Scheiß gewertet haben.
Und was war denn dein Eindruck?
Über die Note können wir nochmal sprechen. Das war, glaube ich, eine 8. Eine 9?
Nee, die Note war eine 9-0.
War eine 9-0. Hätte ich jetzt bei mir wieder ein bisschen niedriger angesetzt, aber das war ein gutes Spiel. Mhm. Und da hat auch der Test jetzt gehalten, was er versprochen hat. Jetzt gehe ich mal kurz zu Jörg Luby von 4Players bei Prey. Das hatte da, glaube ich, eine 88 bekommen, was in der Richtung. Mhm. Bei euch war es, glaube ich, eine 7. Mhm. Ich hatte beide Tests mir in dem Fall durchgelesen. Gerade nochmal im Nachhinein, nachdem ich Prey dann auch gekauft hatte. Und dann habe ich, glaube ich, auch einen böswilligen Kommentar hinterlassen, weil Jörg Luby hatte, glaube ich, die Geschichte derartig gelobt. Ja, kann man tun, wenn das literarische Niveau nicht über das lustige Taschenbuch hinausgeht. Mhm. Denn so doll war die Geschichte nun wirklich nicht. Und ich glaube, Prey hatte Benjamin getestet.
Nee, das war ich.
Ach, das warst du.
Ja.
Und da hieß es ja auch mehr, dass die Story schon deutliche Schwächen hat.
Ja.
Das waren also zwei, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Tests. Auch von der Struktur her, dann auch von der Note her. Und auch da wird es eine, glaube ich, hat es, nee, eine Wertungskonferenz hat es nicht als Video gegeben, oder? Oder doch? Nee, hat es.
Ja, hat es eine gegeben, ja.
Hat es auch. Und gerade im Nachhinein war das, fand ich da auch wieder halt eben, du nennst es die objektivere Einordnung, wie Jörg es nannte, hat mir da auch dann deutlich besser gefallen.
Mhm. Gut, an der Stelle müssen wir einen Cut ziehen.
Okay.
John, weil sonst wird das alles zu lange. Das ist sicherlich ein Thema, da könnten allein wir drei noch 2 Stunden drüber reden. Aber ich danke dir für deine Meinung. Wie gesagt, wir diskutieren gerade wirklich drüber, ob wir nicht weggehen von dem Versuch, die Wertung zu objektivieren. Auch durchaus im Hinblick auf den Zeitgeist. Mal sehen, wie wir uns entscheiden in den nächsten Wochen, bevor es dann live quasi gemacht oder nicht gemacht wird. Dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, für die Anregungen und natürlich für deine Unterstützung. Und wir gehen jetzt weiter nach einem Tschüss an den John gleich zum nächsten Thema. Also, danke fürs Mitmachen und ja, bis bald mal wieder, hoffe ich.
Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Ja, so viel zu John, der, glaube ich, interessante Gedanken geäußert hat. Und ja, wir könnten es, wie auch gerade gesagt, noch lange weiterreden. Aber ich glaube, das war mal ein ganz gutes Update zu dem Thema. Ja, bevor wir zu den User-Fragen kommen, ich habe vorhin noch etwas vergessen, Christoph. Fällt's dir ein?
Ja, natürlich fällt es mir ein, die Vorschau.
Nein, unseren Relaunch ist natürlich auch eine Art Vorschau, ja. Aber das ist, was uns gerade bewegt, was mich auch am Wochenende bewegt hat mit dem Fabian zusammen. Und ja, teilweise dauern Kleinigkeiten erstaunlich lange. Wir müssen mal gucken, was jetzt wirklich der finale Relaunch-Termin ist. Ob es der Samstag ist dieser Woche oder der Sonntag oder gar der Montag. Also mir wird der Samstag deswegen am liebsten, weil wir dann den Sonntag haben, um quasi gleich die unweigerlichen Kleinigkeiten, die noch nicht passen oder vielleicht auch teilweise Mittelgroßigkeiten zu fixen. Fabian ist ja nicht hauptberuflich bei Gamers Global, wie ihr alle wisst, sondern hat einen richtigen Job, in Anführungszeichen. Jetzt schauen wir mal. Aber an diesem Wochenende soll es soweit sein. Vieles haben wir auch schon umgesetzt. Das sind insbesondere die Videotests. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Und ich denke, dass wir morgen oder übermorgen wissen, welchen Tag wir wirklich final anpeilen. Aber eigentlich, ja, habe ich es ja auch schon gesagt, soll es der Samstag sein. Die Vorschau, genau. Wir bringen morgen Cube 2, Videotest von Benjamin zum Portal-Klon oder vielleicht auch Bitzwinger, das wird sich zeigen. Wir bringen Kirby Star Allies vom Dennis. Wir bringen Ghost of a Tale als Stunde der Kritiker zu einem Spiel, das mir bis vor 3 Minuten noch unbekannt war. Mit Harald mache ich das zusammen. Sonst hätten wir nie No Kuni machen müssen. Das kommt aber als Test nächsten Montag auch von Benjamin. Übrigens als großen geschriebenen Test. Wir werden ja nach wie vor Ausnahmen machen von den Videotests, wo sich's anbietet. Bei Ni No Kuni, sage ich euch offen, ist auch ein Grund, dass wir mit dem Videotest noch 4 Tage länger hätten warten müssen. Ganz komisches Embargo-Date. Also Embargo-Lifting Conditions. Dann sollte am Donnerstag zum Release des Spiels spätestens, vielleicht auch einen Tag früher, Surviving Mars kommen vom Rüdiger, der sich es anschaut für uns. Und wir wollen auch noch einen Kurztest bringen diese Woche. Auch das ist ja so eine Relaunch-Neuerung eigentlich, die wir einfach schon Rolling-mäßig eingeführt haben. Rolling Launch. Zu Devil May Cry HD Collection. Vielleicht fällt uns aber auch noch was Besseres ein. Irgendein Indie-Spiel auf PC oder so. Gucken wir mal. Und natürlich kommen, da nehme ich heute die nächsten 3 Folgen auf, Kingdom Come Deliverance Folgen 7, 8 und 9. Und ich freue mich wirklich auf die Folge 7, weil da geht's mit diesem Unsympathen Hans Capon oder Capron oder wie er heißt. Capon. Geht's auf die Pirsch, wenn ich das richtig kapiert habe. Ja, ja, also diese Jagdmission. Und
da bin ich gespannt, wie du dich anstellen wirst.
Okay, ich bestimmt gut. Und ja, und dann kommt wahrscheinlich der Relaunch und dann brauchen wir auch keine Vorschauen mehr, weil wir uns die Website total abschießen werden. Also genießt diese Woche nochmal bei Gamers Global. Ja, und jetzt zu den User-Fragen. Christoph.
Der Jakob möchte wissen, eure Kultklassiker sind außerordentlich informativ und unterhaltsam. Wann geht es denn damit mal weiter?
Ja, wenn wir die schreiben, allerdings, ich hatte da mehrmals eigentlich Pläne, jetzt auch wieder mit Stefan Petersen, aber irgendwie werden die Pläne dann nie realisiert und ich muss sagen, ich persönlich lebe meine Retro-Leidenschaft halt stark in Retro-Gamer aus. Und wahrscheinlich kommt da von mir einfach wenig. Ich habe ja durchaus auch den einen oder anderen Kultklassiker schon gemacht. Und die Rubrik stammt halt aus einer Zeit vor Retro-Gamer. Also da gibt's gerade keine aktuellen Pläne, außer dass ich immer mal wieder nachfrage, hey, magst du nicht einen Kultklassiker schreiben? Wie gesagt, Stefan Petersen hätte prinzipiell Lust. Gucken wir mal, tot ist die Rubrik nicht, aber aktuell, sorry, kann ich euch keine akuten Hoffnungen machen.
Die Frage von John of Gaunt, ob es einen Test zu Surviving Mars gibt, ist schon beantwortet. Kriesing möchte dann wissen, beim Let's Play von Deus Ex Mankind Divided hatte die Redaktion folgenden Hinweis gegeben. Aufgrund der Größe und Zahl der Let's Play-Folgen werden wir diese etwa einen Monat nach Ende des Let's Plays wieder von unserem Download-Server entfernen. Die YouTube-Fassungen bleiben natürlich online. Wird es eine solche zeitliche Runterladbeschränkung auch bei Kingdom Come Deliverance geben?
Ja, wie bei jedem Let's Play, es kann nur sein, dass wir da nicht einen Monat nach Let's Play-Ende das machen, sondern dass wir irgendwann merken, shit, der Platz ist schon wieder leer und wir werden im Zuge der gestiegenen Bandbreitenanforderungen bzw. Größen schlicht und ergreifend unserer Videos, noch vor 3 Jahren waren 720p unsere Standardvideos, längst sind es 1080 und in Zukunft werden es 4K werden, machen wir immer wieder jetzt auch schon. Werden wir das auch für normale Downloads irgendwann machen müssen. Also das war, also da machen wir dann nicht einen Monat nach irgendwie Ende, da garantieren wir dann, keine Ahnung, 1 Jahr mindestens wird es online bleiben und irgendwann können wir es dann nicht mehr machen, weil es ist einfach ein riesen Backlog und wir sind hier, ja, klar, der Captain Cool hat schon Vorschläge gemacht, wie wir uns günstig irgendwie über Amazon Cloud, was weiß ich, und das muss dann irgendwie automatisch umgelagert werden. Dann dauert es halt 20 Sekunden, bis der Download startet. Aber ich weiß nicht, ob sich da die Technik lohnt. Also wenn wir uns angucken, wie uralt Videos noch abgerufen werden, das ist dann vielleicht mal bei den SDKs der Fall oder bei wenigen Ausnahmen. Also da, die Frage ist mit Ja beantwortet, muss nicht unbedingt schon nach einem Monat sein, aber um sie vollumfasslich zu beantworten, dieses irgendwann vom Server nehmen, wird auch bei den normalen Videoinhalten über kurz oder lang kommen.
Dann lese ich mal die nächste vor. Tasmanius, ich liebe eure Screenshot-Boxen, die es früher in Tests häufiger gab, aber in der letzten Zeit immer weniger wurden. Werdet ihr diese durch die Neuausrichtung komplett aufgeben oder kann ich in zukünftigen großen Tests noch darauf hoffen?
Also er meint, was wir Cloudbox genannt haben, das waren diese 6 Screenshot, wo wir quasi einen Text drunter hatten. Das war eins von vielen Elementen, mit denen wir uns viel Mühe gemacht haben und aus unserer Sicht die am aufwendigsten, layoutetsten Tests der Spiele-Weltgeschichte. Aber es hat kein Schwein interessiert. Es hat mir nie jemand gesagt, oh, wie super finde ich das, super, dass ihr das euch macht, die Mühe. Ich glaube, da bist du jetzt der Erste und Einzige. Ich sag's mal so, da wir in Zukunft eher dann die nur absolut wichtigen oder ja, Ausreißer-Tests, die sich vielleicht auch in Sachen Spielanalyse, Spielmechanikanalyse dafür empfehlen, in der großen Printform machen werden. Wobei, wie gesagt, wir haben, glaube ich, eine kleine Überraschung für die Abonnenten dann zum Relaunch. Wird es unter Umständen da sogar ein Revival geben, nach dem Motto, ja komm, wenn wir uns einmal im Monat die Mühe machen, dann können wir es auch richtig dolle machen. Aber wie gesagt, leider hat uns das nie jemand gedankt. Und selbst die Vergleichsbilder machen wir noch, habe ich auch noch nicht gelesen, hey, super, dass ihr das macht. Und viele andere Sachen, die wir früher in unsere großen Tests reingesteckt haben, das klingt jetzt nach Weitwunder, Verletztheit meiner Seele, aber ja, ist es gar nicht. Es ist schade, aber wie so vieles im Internet möglichst viel raushauen. Ich habe zum Glück das nicht so schöne Wort jetzt mir verkniffen. Und möglichst viel Content lieblos veröffentlichen und genug Idioten finden, die es liken. Das ist so die Strategie und die machen wir natürlich nicht. Aber wir müssen uns ein bisschen an die Realitäten anpassen, was Aufwand und Nutzen anbelangt. Aber lass uns mal überraschen und danke für die Erinnerung. Und schön, dass es dir wenigstens gefallen hat.
So, zum Abschluss noch der Kritzo. Habt ihr mal über eine Stunde des Lesers nachgedacht? Wäre mal ein netter Event beziehungsweise ein Vergleich zu den Berufszockern?
Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht drunter vorstellen, was er meint.
Ich verstehe das so, dass er meint, die Stunde des Kritikers mit Usern.
Ah, jetzt verstehe ich das.
Ja, du gehst jetzt von aus.
Ja, also falls er es so meint, ja, also ich halte die Chance, dass der jeweilige User sich blamiert, für groß. Und das wäre natürlich nicht unser Ziel. Mit anderen Worten, das müsste eigentlich hier in der Redaktion stattfinden, damit wir das unter Kontrolle haben, eingreifen können, den User beraten können. Und ja, warum da nicht mal ein Event draus machen? Ich glaube, es ist doch sogar eins der Weihnachtsaktionsziele, dass jemand die Stunde der Kritiker sich aussuchen darf. Vielleicht erweitern wir das noch, wenn derjenige je Lust hätte, dass er gleich mitmachen darf. Also das kann ich mir schon vorstellen, klar. Und auch da danke für die Erinnerung, falls es so gemeint gewesen ist. Er könnte aber auch gemeint haben, vielleicht Bücher lesen so und jetzt sagen,
das
erklärt
aber auch, ja.
So live. Naja. Ja, kommen wir aber jetzt zum Ende einer doch sehr langen Dank Elfand morgen montags Podcast-Runde. Und sagen Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, tschö.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.